Läuft. Okay, Psalm 72. Der letzte Psalm ist vom Buch 2. Der Psalm. Nächste Woche gibt es wieder Action. Du guckst so. Psalm hat 5 Bücher und nach jedem Buch machen wir ein anderes Buch erstmal, um ein bisschen Abwechslung zu. So, gut, ernsthaft jetzt. Wir haben uns in den letzten Wochen, Monaten, keine Ahnung, so ziemlich viele Aspekte des Gebets angeguckt. Weil die Psalmen sind, denke ich, dafür da, uns Beten beizubringen. Und zwar die Anbetung Gottes und die Bitte für einen selber und für die Nöte und für alles, was einem so beschäftigt und die Fürbitte für unsere Nächsten. So. Und heute zum Abschluss noch ein Punkt mehr fürs Gebet, was wichtig ist. So. Also lass uns mal lesen. Psalm 72 für Salomo. Also Papa schon schreibt seinen Sohn. So, die letzten Tipps und Tricks, so, die er braucht, um ein gottesfürchtiger, guter, gerechter König zu sein, der weise ist, sein Volk zu leiten, und zwar in gute Wege. So, und das ist ein Gebet, das er seinem Sohn gibt und ein Psalm, ein Lied, das sein Sohn noch singen soll, um sich immer wieder neue Gedanken zu machen, worum es wirklich geht und was wirklich wichtig ist im Reich Gottes. Und also lasst mal sehen, was der David so hat. So, oh Gott, gib deine Rechtsprüche dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn. Herr, erklär du dem König, dem neuen König, der nach mir kommt, was recht ist. So. Und das hat Salomo bekommen. Er hat diesen Wunsch durch den Geist, denke ich, auch brennt in seinem Herz gehabt, dass er zu Gott kommt und nicht Reichtum wünscht oder Segen und Frieden und sondern Erkenntnis und Weisheit, damit er recht spricht. So, und ich falle gleich vom Stuhl hier, warte mal. Und gerecht, das war knapp, so ein und gerecht, ja, gerecht richtet halt, ne? Einen Blick dafür bekommt in seinem Amt, dass er gesetzt ist, über Menschen nicht sinnlos zu regieren. Und wenn du unsere Politik anguckst oder die in der Welt, dann regiert so oft sinnlos. Oft für den eigenen Bauch, für den Namen, für den Ruf, für die Macht, den Einfluss in der Welt, für Wirtschaft und klar, aber übergeht oft den kleinen Bürger. Das wird ja gerade bewusst, wenn in Anführungsstriche große Leute aus der Politik oder Wirtschaft beim Betrug erwischt werden. Ne? So, wenn wichtige, reiche Leute beim Bet erwischt werden, wie sie betrogen haben, ne? Und es rauskommt. Und dann du dir anguckst, was für Strafen sie kriegen. Ne? Und dann hörst du aus deiner Nachbarschaft, Familie oder Verwandtschaft jemand Kleines, der die gleiche Straftat begangen hat, nur im kleinen Maße, weil er nicht so viel hat, Steuer hinterzogen oder was auch immer, ne? Vielleicht ein Produkt ein bisschen falsch verkauft, ne? Der Kfz-Mechaniker, der sagt, das und das ist es, aber das war es gar nicht, oder das und das ist viel besser und wichtiger jetzt so, weil das und das passieren könnte, obwohl es gar nicht stimmt, ne? Denk an VW letztens, der Skandal. Dann, und das kommt raus, so, oder einen Film downloaden oder sich angucken, ne, so im Internet. So, wenn der Kleine erwischt wird, dann fallen die Strafen extrem hoch aus. Einfach als Abschreckung, ne? Aber wenn du in die Welt guckst, die Großen, die erwischt es da eher gering, ne? So, die kommen vielleicht ein Jahr in den Knast, wenn sie Steuern unterzogen haben, aber der ist ziemlich gut, der Knast. Und dann kommen sie wieder raus und es ist wie nichts. Und das ist ungerecht. Ja. Und so sagt Gott hier, David David zu seinem Sohn, und du sollst nicht so richten. Wir werden das heute noch sehen. Es geht um die Gerechtigkeit der Armen und der Schwachen, der Kleinbürger, so, die, die nicht viel Macht haben oder Einfluss oder sonst was, dass er für sie regiert und für sie vorangeht, für sie leitet und richtet. Dass er der König, der Rechtsprecher ist fürs Volk, ne? Dass die Politik gegeben ist für jeden Einzelnen vom Volk und nicht für die, die die Politik machen. So sollte es sein. Ein Land, das so eine Regierung hat, ist ein gutes Land. Menschen, die unter so einer Regierung leben dürfen, sind gesegnet. Ja. Leider findest du so eine Regierung meist nicht so in der Welt. Aber unser König ist so. Ja, unser König herrscht nicht für seinen Bauch und sein Reich, sondern er herrscht für die Seelen, die in seinem Reich sind. Ja. Und so soll es auch in der Gemeinde sein. Das hat er uns, so hat er uns berufen. So Gemeindepolitik. Der Große soll der Kleine sein, der Diener aller. Und der Kleine soll der Große sein. Das heißt im Endeffekt, alle sind gleich und es geht keiner ist wichtiger. Ne? Gott schaut die Person nicht an. So, und das ist wichtig, gerade für das Amt, das Salomo hier bekommen wird. Frieden für sein Reich, die ganze Welt liegt ihm zu Füßen. Sein ganzes Leben, nicht einmal Krieg. Eine Epoche der Extremen, sowas gab es nie wieder. Wo so viel Reichtum in Israel war und so viel von allem im Überfluss, dass man hätte sich niemand erträumen können. Das ist eigentlich das, was im tausendjährigen Reich erst kommt. Ja, für das Volk Gottes. Und da kann es einem leicht über den Kopf steigen als Mensch. Ne? Gott, gib deine Rechtssprüche dem König. Heute saßen wir auch zwei im Café, ziemlich intellektuelle Typen, wichtige Leute, denke ich, jedenfalls in ihren Augen sehr wichtige Leute. Sie haben sich über Gott in der Welt unterhalten, über Politik und dies und jenes, und ich kam halt nicht drum rum, da zuzuhören, so weil ich nebenan gearbeitet habe in der Werkstatt. Ach nee, ist egal, vergiss das. Aber ja, mein Standardspruch hat sich für mich wieder bewahrt. Intelligent heißt nicht klug. Ein guter König braucht nicht intelligent sein oder ein guter Leiter oder ein guter Hirte oder ein guter Chef, ne? Wenn du einen Betrieb hast oder irgendwie eine Firma oder so oder ein guter Lehrer in der Schule oder sonst was, eine gute Mutter, eine gute Hausfrau oder die ihre Kinder erzieht, und Lehrerin und Leiterin ist für den Haushalt, für die Familie, ne, für die Seelen, die dort sind. Wir brauchen nicht sehr intelligent sein, aber wenn wir klug sein wollen, so dann gucken wir, dass es gerecht zugeht, dass wir unsere Regeln, unsere Vorstellung von Leitung von Menschen auf eine Weisheit machen und auf eine Erkenntnis aufbauen, die von jemandem kommt, der wirklich gut ist. Ja. Und das kannst du im Menschlichen nicht finden, in der Philosophie oder in der Psychologie, aber wenn du zu Gott gehst und zu ihm kommst, in seinem Wort studierst, dann siehst du einen Weg der Leitung, die wirklich gerecht ist und wirklich richtig ist. Ja, und der sagt dir, Gott, gib ihm die Erkenntnis, wie er ein guter König sein kann für sein Volk, aber gib ihm auch die Gerechtigkeit. Und vor allem beim Lobpreis muss ich überlegen, was ist Gerechtigkeit? Was ist gerecht sein? Ich will gerecht sein, aber was bedeutet das? Und ich für mich bin zu dem Punkt gekommen, Gerechtigkeit ist, wenn du tust, was gut und richtig ist. Dann bist du gerecht. Ich kann verstehen, was Gerechtigkeit ist, was Recht ist, und davon überzeugt sein, davon reden, beten für Gerechtigkeit, aber wenn ich es nicht tue, bin ich nicht gerecht, ne, sondern nur ein Heuchler. Wenn ich gerecht bin, dann tue ich, was richtig ist, und was Gutes. Und das ist der letzte Punkt für mich hier, der zum Gebet dazukommt, was wichtig ist fürs Gebet, so dass wir auch tun, worum wir bitten, nicht nur bitten. Ne. So wie, glaube ich, Jakobus war das, gesagt hat, wenn du zu einem Bruder oder einer Schwester gehst und du siehst deinen Bruder oder Schwester in Not, Not an Kleidung oder Not, Mangel am Essen und Trinken, und du kommst zu deinem Bruder und Schwester und segnest sie im Namen des Herrn, dass er alles ihnen gibt, aber du gibst es selber nicht, so, was haben sie davon? Ne? Und oft, man muss aufpassen, dass unsere Gebete nicht so ungerecht sind. Ne? Und manchmal können Gebete scheinfromm sein, ne? So heilig wirken, dass ich bitte für jemanden oder für irgendwas, aber selber nichts dafür tue. Dann ist es kein gerechtes Gebet, dann wird es Gott auch nicht erhören. Ne? Zum Beispiel, was ich lernen muss, gerade wieder neu ist, oder Gott mir immer wieder zeigt, ist, dass ich fast täglich bete, Gott macht die Türen auf, dass die Gottlosen dich finden. Aber manchmal merke ich, dass ich mit hunderten Gottlosen zusammen war, bevor ich das gebetet habe und nicht einmal Zeugnis gegeben habe, sondern dass ich mit jemandem, der Gott nicht hat, zusammen sitze hier im Café und über Gott und die Welt rede, nicht über Gott, aber über die Dinge und über das Wetter und sonst was, aber nicht einmal von Gott erzählt habe. Ne? Und nicht falsch verstehen, ihr kennt mich. Ich glaube nicht, dass ich jeden bepredigen soll mit dem Evangelium, aber ich weiß auch aus der Erfahrung, dass man sich von diesem Spruch auch schnell ausruhen kann, so dass man gar nicht mehr predigt. Und das ist eine gefährliche Mischung, ne? Und den Grat zu finden, denke ich, für mich, finde ich bei Gott. So. Aber auch da ist halt die Sache, wenn ich für was bitte, dann muss ich es auch glauben. Das heißt, ich muss es auch tun. Ne? Manche Sachen kann ich nichts tun, zum Beispiel Freunden, Missionare im Ausland, wenn ich weiß, die beten gerade oder ich soll dafür bitten, dass Türen aufgehen, sie das Evangelium dort predigen können, da kann ich nicht dort das Evangelium predigen. Ich kann nur hier sitzen in der Ferne und trotzdem im Geist dort in dem Land sein und in der gleichen Zeit bitten. Ne? Ist klar. Aber trotzdem weiß ich auch, es gibt viele Bereiche hier, wo ich eingesetzt werde und das kann ich tun. Von daher ist eine Balance, die wir beachten müssen, dass unser Glaube nicht leer zurückkommt, nicht tot ist, nicht ohne Werke ist, weil dann brauche ich auch gar nicht beten. So. Und jeder von uns hat Autorität bekommen hier in der Welt, weil unser König ist gegangen. Der ist jetzt im Himmel, neben Gott Vater. So. Und der kommt zurück und herrscht dann, aber bis es soweit ist, sind wir hier eingesetzt und haben seine Autorität bekommen, hat er gesagt. Ja. Sozusagen viele kleine Aushilfskönige, so, die regieren. Ja. Wir haben die Autorität bekommen, zu binden und loszulassen. Ja. So, und das ist eine krasse Verantwortung, weil wir kennen das Evangelium und die Wahrheit, wir kennen das Recht. Und deswegen ist es uns möglich, in gewissen Bereichen zu Recht zu sprechen oder Unrecht zu sprechen, zu richten. Ne? Zu sagen, du bist nicht errettet. Weil ich weiß, wie man errettet wird. Gott hat es mir gezeigt. Dann spricht man los. Oder wir können sagen, das und das und das. Okay, du bist gerettet. Ne? Und wir binden. So. Und so müssen wir gucken, dass auch wir treue Verwalter sind von dem Recht, dass wir lernen in Gottes Wort. Und jeder von uns kennt so viel schon, weiß so viel über Gott, was er denkt, was er will, wie er die Dinge und die Welt sieht. Wir kennen uns gut aus im Recht. Ich glaube, alle, die hier sitzen in dem Raum, haben eine Menge Erkenntnis bekommen von Gott. Ne? Eine Menge Weisheit. Weit mehr als manche andere in irgendeiner Gemeinde. Das klang jetzt komisch. Es gibt viele, die nicht so viel Erkenntnis haben über Gottes Wort und seinen Einblick. Ne? Viele Christen, so die die Bibel nicht lesen und keine Lehrer haben, die ihnen die Bibel vorlesen und erklärt. So, wir hier können uns da nicht rausdrücken, wenn wir im Himmel sind und sagen, ja, habe ich nicht gewusst. So, ne? Und irgendwo steht doch, dass der, der viel weiß, muss auch viel tragen. Ne? Wir müssen Rechenschaft ablegen. Also je mehr ich weiß, desto mehr Rechenschaft werde ich ablegen. Auf der anderen Seite ist es gut, mehr zu wissen über Gott und die Bibel zu studieren und über sein Gesetz nachzusinnen. Aber wir dürfen die Gerechtigkeit dabei halt nicht verlassen und vergessen. Und ich kenne viele Christen, die ihr Leben lang bestrebt sind, Recht zu sprechen für Gott, aber nicht gerecht leben, so, weil sie es irgendwie nicht anwenden können. Und für mich der Punkt, den ich immer wieder predige, weil es für mich so ist und ich so mit Gott erfahre und er mich so lehrt, so ein: Ich schaff's nicht, gerecht zu sein. Ich schaff's nicht, das Recht, das ich in meinem Kopf habe, meine Erkenntnis, die ich bekommen habe und die Weisheit von Gott so mit dem Weg, den ich gehe, selbst wenn er mich bricht und ich neue Erkenntnisse habe über mich und ihn, so ein: Ich schaff's nicht, gerecht zu wandeln. Ich schaff's nicht, aus mir heraus das zu leben. Das schaffe ich nur begrenzt, wenn es gerade wieder frisch ist, ne? Und ich darauf achte, auf meinen Weg, auf jeden Schritt, den ich gehe, dann schaffe ich es, gerecht zu leben, aber ich schaffe es nicht auf Dauer, weil ich mich immer wieder verliere in dem Alten. So. Aber wir wissen, wer unsere Gerechtigkeit ist, das ist Jesus. Wir sind angezogen mit seiner Gerechtigkeit, das ist sein Blut, das er uns gegeben hat. Und das bedeutet für mich, im Kontext von heute, der Gerechtigkeit, Jesus hat mich bekleidet mit seiner Kraft. So, er hat mich nicht nur bekleidet mit der Erkenntnis, dass ich erlöst bin und geheiligt bin, sondern Jesus hat uns bekleidet mit Kraft. So, er ist der, der uns gerecht macht, in Gerechtigkeit hält und er will das auch. So, wir können überall in der Bibel lesen, auch im Neuen Testament oft genug, so: Gott will, dass wir gerecht wandeln hier auf Erden, das Richtige tun. Und wenn du weißt, was richtig ist und gut und du tust es nicht, dann ist es dir Sünde. So, ja. Seid heilig, weil ich heilig bin und von daher ist es unser ständiger Kampf, gerecht zu sein. Aber wir dürfen dabei nie vergessen, woher die Gerechtigkeit überhaupt kommt. Wir haben nichts zu rühmen. Und das, was wir zu rühmen haben, das können wir echt nicht uns auf die Schulter kloppen und sagen: Ja, habe ich gut gemacht. Und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, damit er dein Volk richte mit Gerechtigkeit. Und deine Elenden nach dem Recht. Lass die Berge von dem Volk Frieden spenden und auch die Hügel durch Gerechtigkeit. Lass die großen Nationen Frieden geben, so deinem Volk. Erschaffe den Elenden des Volkes Recht. Er helfe den Kindern der Armen und zertrete den Gewalttätigen. So wird man dich fürchten, solange die Sonne besteht und der Mond von Geschlecht zu Geschlecht. Und Salomo hat das echt gut gemacht am Anfang seines Lebens. Am Ende weiß ich nicht, was für ein König er war. Vielleicht hat er sich nie geändert und er war immer ein König, der Geringen. Wir kennen eine Geschichte, wo zwei Prostituierte zu ihm kommen und er handelt recht, voller Barmherzigkeit und doch, finde ich, voller Sanftmut den Frauen gegenüber, denn er ist der große König und sie sind Prostituierte. Aber sie sind's wert, vor seinem Thron zu kommen und vor seinem Richterstuhl und sie sind's wert, dass er Zeit opfert und zuhört. Das ganze Volk, ob klein oder groß, ist zu ihm gekommen. Auch die Nationen und die Heiden mit ihren Fragen, so wie diese Tante da aus, habe ich vergessen, ne? Die mit ihren Fragen kommt, weil sie von der Weisheit Salomo hört, die er dann in dem Film zumindest auch heiratet. Wir wissen ja, was Saba. So ein, ne, und viele andere. So ein, und aber trotzdem, das muss man ihn echt lassen. Er war ein König der Gering. So ein, und das ist auch das, was Jesus uns lehrt. So ein: Wir sind hier für die Geringen. Ne? Und wir sind für jeden da, für den Elenden, für den Armen, für den Kranken. So, dafür ist er gekommen. Weil die Gesunden brauchen keinen Arzt und die Reichen brauchen niemanden, der ihnen irgendwas gibt. Die verlangen auch nichts, die haben alles. Der Weise, der fragt nicht, weil er ja schon alles hat. So, ne? Aber der zerbrochenen Herzens kommt, der empfängt auch. Der demütig zu ihm kommt, der wird auch erhoben. So. Und der so elend ist, dass er nur noch einem verklommenen Docht ähnelt so, ne? Der mal gebrannt hat, aber wo nur noch ein Fünkchen ist, das gleich am Ausgehen ist, oder der Halm, der zerbrochen ist und ein Hauch fehlt nur noch und dann war's das. Und das, die Gerechtigkeit ist dahin und das Leben. So ein, selbst die verwirft er nicht, sondern er versteht sie sanft zu halten. Ne? Das ist ein guter Herr und so sollen wir ihm nachfolgen in unserer Position als wiedergeborene Menschen. Wir dürfen es nicht vergessen, selbst wenn wir keine Leiter sind in der Gemeinde oder keine großen, mächtigen Menschen mit Einfluss in der Welt oder keine Geschäftsführer sein werden, wo Menschen, die unter uns stehen, die wir zu leiten haben, so und zu bestimmen haben, wie es läuft, so und selbst wenn wir nie eine Familie haben, nie Kinder haben, wo wir die Leiter sind und die Wege weisen und so, selbst wenn wir dazu berufen sind, ein Mensch zu sein, der in allem Punkten seines Lebens und Alltags hinterherläuft und folgt. So ein, selbst dann haben wir trotzdem Autorität bekommen in der Welt so ein, und sind als Leiter berufen und bestimmt. So ein, und zwar als Licht für die Gottlosen. Dort weise Worte zu wählen, Worte mit Salz gemischt, die Wahrheit zu sprechen, dort voranzugehen und zu leiten, sodass sie folgen. So ein, ne, Vertreter Jesu Christi hier auf Erden. Das ist eine wichtige Aufgabe, eine krasse Berufung und die wird jedem wiedergeborenen Menschen zuteil, weil wir nicht mehr von dieser Welt sind, aber andere aus dieser Welt rausführen sollen. Also es gilt das für jeden Christen hier, für jeden von uns, dass wir darauf achten, niemanden irgendwie das Licht zu wehren, nur weil er zu gering ist. Und manchmal ist das einfach, finde ich. Manchmal ist es echt schwer, jedenfalls mir. Bei manchen Menschen fällt es mir schwer, überhaupt was sprechen zu wollen, weil ich mich lieber entfernen möchte. Ne? So. Aber unser guter König da oben im Himmel, Jesus, der nimmt jeden an. Da können wir dankbar sein. So wird man dich fürchten, solange die Sonne besteht und der Mond von Geschlecht zu Geschlecht. Und du kannst es sehen, die Menschen, die wirklich gerecht waren und sich den Armen und Schwachen hingegeben haben, ob sie nur Gott erfüllt waren oder nicht, ob sie nur gerecht waren in Gottes Augen oder nicht, ob sie Christen waren oder irgendwelche anderen Götzendiener, aber die Menschen, die gerecht waren und Gutes getan haben, die wurden gefürchtet. Dessen Namen wurden groß geschrieben in Geschichtsbüchern und werden heute noch erzählt. So, die Leute, die sich hingegeben haben, ihr Leben, um in ihren Augen die Welt besser zu machen, auch wenn das vielleicht biblisch nicht so ist, aber ne, ihr versteht schon, die werden gefürchtet. Ne. Solange die Sonne ist und der Mond ist, manche Namen werden nicht mehr ausgelöscht, sondern werden von Generation zu Generation weitergetragen. Ne. So, aber so kann es auch mit uns sein und so ein Einfluss sollen wir auch sein in der Welt, denke ich. Dass wenn wir Recht sprechen und Gerechtigkeit üben und tun, so dass dann werden die Leute auch uns ehren und respektieren. Nicht uns, aber Christus durch uns. So, warum? Weil Christus der Welt gut tut. Selbst wenn die Welt sich gegen ihn entscheidet und die Gottlosen nicht gottesfürchtig werden, trotzdem tut Christus ihnen gut, die Wahrheit und das Licht. Du kannst es sehen, wir können dankbar sein, dass wir eine Regierung haben, die auf bestimmten Punkten der Bibel aufbaut, so, ne? Sich Sachen rausgenommen, Recht dort rausgenommen hat für ihr Recht, dass sie sprechen. Und es tut ihnen gut und das tut den Deutschen gut. Ne? Genauso haben wir auch Einfluss mit der Wahrheit. Und wenn die Wahrheit nicht dazu führt, dass Menschen sich bekehren, schade. Trotzdem gut. Ja. Weil ich denke, es ist immer gut, wenn das Licht in die Dunkelheit kommt und ein bisschen mehr Dunkelheit wegdrückt. Ne? So, und auch wenn es leider nicht immer zur Ehre Gottes ist. Vers 6. Es wird herabkommen wie Regen auf die Aue. Nee, er wird herabkommen wie Regen auf die Aue. Wie Regenschauer in das Land, die das Land bewässern. In seinen Tagen wird der Gerechte blühen. Und Fülle von Frieden wird sein, bis der Mond nicht mehr ist. Ich denke, hier geht es um Jesus. Um den König, der aus den Davidssohn in der Vollendung, ne? So. Der König der Könige. Und das kannst du jetzt sehen, Fülle in Frieden, ich sehe das. Ich sehe die Welt, wie sie dunkler wird und der Frieden immer weniger scheint, ne? Und immer mehr Krieg und Kriegsgerüchte da sind, aber trotzdem sehe ich Frieden in Fülle, egal wohin ich gucke, und zwar bei meinen Brüdern und Schwestern. So, da, wo die Welt schon zerbrochen ist und der Gottlose schon keinen Schritt mehr gehen kann, da sind die Christen, die trotzdem Segen sprechen und Frieden haben. So, Frieden, der den Verstand übersteigt. Warum? Durch unseren König, der in unser Leben Recht spricht und uns gibt, um was wir bitten. So. Er wird herrschen von Meer zu Meer, von Strom bis an die Enden der Erde. Vor ihm werden sich die Wüstenvölker beugen und seine Feinde werden Staub lecken. Ja, die Könige von Tarsis und von den Inseln werden Gaben bringen. Die Könige von Saba und Seba, die werden Tribut entrichten. Das ist in Salomos Zeiten alles passiert. Alle Könige werden sich vor ihm niederwerfen. Alle Heidenvölker werden ihm dienen. Denn er wird den Armen retten, wenn er um Hilfe schreit. Und den Elenden, der keinen Helfer hat. Über den Geringen und den Armen wird er sich erbarmen. Und die Seele der Armen wird er retten. Ja, das ist unser Jesus. So. Da können wir dankbar sein. Und wenn du noch so arm bist, und wenn du noch so elend bist, und selbst wenn du jetzt gerade einen Höhenflug hast und der gerechteste Mensch auf der Welt bist, außerhalb von Jesus, sondern wenn du, selbst wenn du jetzt schaffst und sündenfrei läufst, jeden Tag aufs Neue und krasse Wunder tust und so, aber selbst wenn du wieder fällst und noch elender bist, als du vorher warst, vor deinem Höhenflug, so, und noch ärmer bist, als du vorher warst, weil du dein Kompromiss einfach zu groß war, selbst dann hört dich Gott und da kann ich dankbar sein. Ob es gut läuft im Glauben oder ob ich gerade durch ein Tief gehe, ich weiß, mein Gott ist mit mir, weil ärmer als arm kannst du nicht sein und elender als elend kannst du auch nicht werden. So, also selbst in meinem tiefsten Punkt, an den ich kommen kann als Mensch, weiß ich, er ist für mich da und er ist ein guter König. Er hört und spricht recht und kann mich befreien. Und mein Wunsch ist es nicht, arm und elend zu sein, sondern ich möchte reich sein in Christus und ich möchte gerecht sein in ihm. Heilig, Sohn. Ne? Von daher sind meine Gebete nicht, Herr, lass mich nicht arm sein und lass mich nicht elend sein, sondern meine Gebete sind, Herr, ich möchte noch reicher werden und noch heiliger. Sohn. Ich möchte keinen Schritt zurückgehen, sondern Schritt für Schritt weiter vorwärts laufen. Sohn. Eine Stufe höher kommen in der Leiter, sondern möchte nicht zurückschauen, sondern nur nach oben hin, wo es nur noch besser wird mit jedem Tag, mit dem ich gehe. So. Ja, aber selbst wenn du nicht an der Stelle bist, wo du sein möchtest in deinen Träumen, so, du bist getragen. So. Und wenn du willst, kannst du jeden Tag reicher werden in ihm. Ja. Weil er wird den Armen retten, wenn er um Hilfe schreit. So. Es ist nur schade, dass der selbstgerechte Mensch, ne, der Heuchler, der seine Armut nicht erkennt, so, und die Kraft, die ihn überhaupt so heilig werden lässt, so nicht respektiert und ihm dankt und Ehre gibt, so, sondern sich selbst emporhebt, so weil er alles dafür tut, so zu sein, wie er jetzt gerade ist. Solche Menschen schreien nicht um Hilfe. Deswegen ist es besser, sich unten zu halten. Und das hat nichts mit zerbrochenem Leben zu tun oder so. Ne? So, ich kenne viele gerechte Christen, die kein zerbrochenes Leben hatten, aber trotzdem zerbrochen sind. So. Wir brauchen keine großen Krisen, das haben wir bei Men's Only besprochen. So, wir brauchen keine großen Krisen in unserem Leben, um heilig zu sein. So, ne? Aber wir sind alles arme Würstchen. Und wir können nur beten, dass Gott uns zu einem Hotdog macht. So. Ne? So. Und ich habe Menschen gesehen, die ganz treu großgezogen wurden von ihren Eltern, die nie gefallen sind in den Sachen, wo andere gefallen sind. Ja. Die haben keine großen Geschichten. Die sind zum Glauben gekommen, als sie geboren wurden und haben Jesus nie verlassen. Solche Leute kenne ich. Die sind immer im Glauben gewachsen. So, und da gab es keinen Bruch und bei denen gab es noch nicht mal einen Punkt, wo sie gesagt haben, ich habe mich dann total bewusst entschieden für Christus nochmal. Das brauchten die nicht. Die haben sich, waren immer total bewusst entschieden für Christus. Die waren immer mit Christus. Ne? Und werden nur reifer und reifer. Solche Menschen sind zu beneiden in meinen Augen. Das sind für mich die Biografien, die Zeugnisse, auf die ich eifersüchtig bin. Die werden in vielen Sachen überhaupt nicht versucht, weil sie gar nicht wissen, wie es schmeckt. Und trotzdem sind sie absolute Sünder. Und Gott muss echt arbeiten, ein Leben lang an ihnen. Vielleicht stinken sie nicht so sehr nach außen, aber innen genauso. Wie jeder andere. So, ne. Von daher ist es egal, wer wir sind oder wie wir in Christus befunden sind, als Freie oder als Sklaven, ist total nichtig. Sondern wir müssen nur wissen, dass wir einen König haben, der recht sprechen will und der uns gerecht machen will, immer mehr. So, wir sind abhängig von seiner Gnade, uns zu empfangen vor seinem Richterstuhl. Und wir wissen, dieser Thron ist der Thron der Gnade. Ja. Aber ich muss auch wissen, als Christ, als wiedergeborener Mensch, dass wenn ich mich wage, zu diesem Thron der Gnade zu kommen, im Gebet, dass ich dann auch mich schuldig mache, zu tun, was ich dort empfange, als Rechtsprechung. Und ich muss auch wissen, dass wenn ich komme zu diesem Thron der Gnade, so wie Jakobus uns das sagt, und ich bitte um Weisheit, dass ich dann noch glauben muss, dass ich die Weisheit empfange, die ich bitte. Und wenn ich glaube, dass ich empfange und ich empfangen habe, bin ich auch schuldig zu tun, was ich glaube. Ansonsten ist es eine Sünde. Ansonsten bin ich Nichtgläubiger, ein Gottloser in dem Moment, so ein, der hin und her gewogen ist, ein Zweifler. Der wird nichts empfangen, der wird keine Früchte sehen. Das ist eine Ermahnung, denke ich, von Jakobus, auch wenn es sich so schön anhört, aber es ist eine ernste Sache. Jakobus sagt damit, wenn du als Gläubiger zu Gott kommst und bittest, dann bist du schuldig zu glauben, dass er dir gibt. Dann bist du schuldig zu tun, um was du bittest. Und das ist was, was ich lernen möchte. Herr, lehre mich beten. Ne? Ich möchte das lernen. So mehr und mehr, tiefer und tiefer ihm zu glauben. Nicht zu zweifeln. Nicht zu bitten und dann rauszugehen aus meinem Gebet mit dem gleichen Zweifel, mit dem ich reingekommen bin. Ich möchte lernen, in Autorität zu bitten und zu tun. So. Das ist was Wunderbares, was Vollkommenes, was Mächtiges. Gebet ist was Allmächtiges. Das ist mir heute nochmal so bewusst geworden. Und oft ist Gebet für mich nicht allmächtig und mächtig, sondern ein Mittel zum Zweck oder ein Werkzeug, mich zu beruhigen, eine Art Meditation, was nicht schlecht ist, aber das ist nicht Gebet. Das ist ein Teil der Frucht des Gebets. So, und das ist eine Frucht aus meinem Kommen zu Gott, so, die mir zuteil wird und die ich gerne ernte und esse. Aber das ist nicht alles. Das Gebet geht noch viel weiter. Und das ist was, was wir in der Gottesfurcht lernen, so, dass das Gebet allmächtig ist. Ich habe von Missionar mal gelesen, so ein alter Typ, der konnte echt nicht mehr laufen, 80 Jahre alt. Der hat nur gegeben und nur Fürbitte getan. Das war sein ständiger Dienst am Herrn. Ne? Und irgendwann hat ihn ein Missionar und der, sein Pastor halt mal besucht in der Wohnung. Und da war es total verwahrlost. Ne? Total dreckig und unordentlich. Ne? Also so wie bei mir, wenn ich dort nicht hätte. So, ne? Und überall der Schimmel und da war schon ewig lang nicht mehr geputzt worden. Da war kein Essen im Schrank und nichts. Das war total verwahrlost. Ne? Sollen wir Schwestern holen, die dir mal helfen beim Aufräumen und so? Du kommst anscheinend nicht mehr klar. Wir können auch einkaufen für dich. Und er sagt, nee, ich habe alles, was ich brauche, so, und ich verschwende meine Zeit jetzt nicht mehr mit Aufräumen, ne? Oder mit leckere Sachen essen oder so. Und, ich nutze meine Zeit. Ich bin jeden Tag bin ich in Indien und in Spanien, in Europa und in Afrika und in Amerika. Jeden Tag mache ich eine Weltreise, so in meinen Gebeten, ne? Vom Thron Gottes. Ich kann zwar nicht physisch dort sein, aber sofort im Gebet, ne? Kann ich meinen Brüdern und Schwestern dort helfen. Und das ist echt krass. Das ist das, was ich mir wünsche mit meinem Weg mit Gott, so dass ich so ein Mann werde, so ein der wirklich bewusst im Geist anwesend ist. Ja. Da brauche ich mich nicht anstrengen. So, ne. Würde ich jetzt nicht aufräumen, wäre es ein Zeichen von Faulheit. So, leider. Aber in seinem Fall war es nicht mehr Faulheit, sondern es war einfach nicht mehr nötig. Ne. Man muss niemandem Rechenschaft ablegen, wie es zu Hause aussieht. So. Und das möchte ich auch gerne. So, irgendwie. Eine allmächtige Gebetszeit. Und ich denke, das ist das, was der Herr will. Weil er hat uns befohlen, was ihr bittet, das werdet ihr auch empfangen in meinem Namen. Und das ist nicht nur ein Spruch, und ich verstehe den Vers noch nicht. Ich kann ihn predigen und ich kann das sagen, was ich von meinem Pastor oder von Büchern kenne oder von euch, weil alle das Gleiche sagen zu dem Thema. Manche haben vielleicht noch eine andere Inspiration, aber es kommt das Gleiche hinaus. Aber ich verstehe es trotzdem nicht. Ne, ich kann nur das Gleiche labern, was ich höre. Aber das möchte ich gern leben. Das ist eine Sache, die mich wirklich im Innersten schon immer irgendwie verwundet hat. Und was ihr mich bittet, das werdet ihr empfangen, wenn ihr um Glauben bittet. Um alles, was ihr mich bittet. Das möchte ich gern verstehen dann. Weil ich verstehe es nicht. Ich sitze da, lese das und ich sitze in meinem Gebet und sage das, aber ich verstehe es nicht. Aber ich weiß, es ist wahr. Und das möchte ich. Ich möchte, dass das Gebet allmächtig wird. Dass mein Gebet Gerechtigkeit wird. Von daher muss ich lernen zu beten. Wo waren wir? Was? Über den Geringen und Armen wird er sich erbarmen und die Seelen der Armen wird er retten. Er wird ihre Seelen erlösen aus der Bedrückung und der Gewalt. Und ihr Blut wird kostbar sein in seinen Augen. Na, wir reden immer davon, wie kostbar Christus Blut ist für uns, aber unser Leben ist kostbar auch für ihn. Wir sind wertvoller als ein paar Sperlinge, aber wir sind noch wertvoller als die ganze Schöpfung. Wir sind wertvoller als alle Sperlinge, Elefanten, Mäuse, Giraffen, Bäume, Pflanzen, Meere, alles, was da kreucht und fleucht und fliegt oder irgendwo, wir sind kostbarer als das zusammen für ihn. Eine einzelne Person, und das kann uns freuen und Freude schenken, das zu wissen, weil selbst wenn einer sich nur entschieden hätte, er wäre ans Kreuz gegangen, da bin ich mir sicher. Ja. Aber er wusste, es wären mehr. Aber wir, unser Leben, unsere Seele ist kostbar für ihn. Und jemand, der das durch Unglaube nicht zu schätzen weiß und da undankbar ist, denke ich, der kränkt doch Gott und den Heiligen Geist. Weil er hat viel zu viel gegeben und bezahlt und getan und tut immer noch viel zu viel, damit es bei irgendeinem Menschen gegenteilig sein kann. Deswegen ist es Irrglaube und dämonisch der Gedanke, dass Gott irgendeinen Menschen nicht mag oder liebt. Das kann nicht von Gott sein, weil er hat viel zu viel gegeben. Für mich ist das immer wieder eine Erbauung, eine Ermutigung, weil jetzt ich zu Jesus gekommen bin, war ich ein Mensch, der zerbrochen war und kaputt. Mit manchen Krankheiten, jedenfalls sagen die Psychologen dazu, das ist Schizophrenie oder das ist das und das und so und bla und bla. In der Hinsicht war ich ziemlich zerschossen, hätte eigentlich eine Anstalt gebraucht oder zumindest einen guten Psychiater, ne, und eine Therapie. Und für mich war Realität, keiner mag mich und keiner mag es gut, mag was Gutes für mich, sondern alle wollen mir Böses. Das war nicht so, ist klar. Aber für mich war es Realität. Ich will zwar jedem das Gute, aber keiner will das für mich. Bei mir ist jeder eingeladen und so und alle können kommen und sind willkommen. Aber mich will wahrscheinlich keiner. Ich bin wahrscheinlich nervig oder Last oder zu viel. Deswegen gehe ich nicht besuchen. Teile davon sind immer noch drin und das ist eine Lüge. Aber trotzdem noch ein Teil meiner Realität. Auch wenn ich mit dem Kopf weiß, das ist Quatsch. Das ist nicht wahr. Aber das hat mir immer geholfen und irgendwie ist es seine Rechtsprechung, die mich befreit. Und er spricht das Richtige immer und immer wieder in mein Leben, bis ich komplett befreit bin. Sein Wort, die Wahrheit, sein Denken. Dass ich wertvoll bin für ihn und er mir die Gemeinschaft nicht versagt, sondern er erwartet, dass ich komme, er wartet auf mich. Für mich war das Heilung. Ein Wort des Rechtsspruchs in mein Leben, den Gott über mich gesprochen hat, und immer wieder gesprochen hat, was mir immer wieder ein bisschen Heilung gegeben hat. Und so redete in unser Leben meistens immer das Gleiche. Aber trotzdem brauchen wir es jedes Mal aufs Neue. Ne? Paulus kannte sich damit aus und hat gesagt, ich werde nicht müde. Für mich ist es nicht viel, euch immer wieder das Gleiche zu sagen. Ne? Weil ihr braucht das. Genauso wie Paulus es gebraucht hat. Genauso wie Timotheus es gebraucht hat, immer und immer wieder zu hören, sei stark und mutig. Oder Nehemia. Ne? Gott erlöst unsere Seelen. Er hat sie schon erlöst. Aber er erlöst sie auch von Gewalttat und von Bösen. Von Bedrückung. Und vielleicht holt er uns nicht raus, physisch aus einer Gefahrenzone oder aus dem Gefängnis oder vom Tod, ne, durch Menschen außerhalb, weil sie gegen Jesus sind oder gegen den Glauben, sondern aber in dieser Gewalt, da gibt er uns diesen Frieden, diese Freude. Und da erlöst er uns raus. Unsere Seele darf ruhig sein, selbst in größter Not. Auch das möchte ich lernen. Wenn ich mich bedrückt fühle vom Leben, da trotzdem meine Erlösung zu spüren. So zu sehen, ich bin frei, ich bin kostbar. Vers 15. Und er wird leben. Und man wird ihm vom Gold aus Saba geben. Und man wird alle Zeit für ihn beten. Täglich wird man ihn segnen. Es wird Überfluss an Getreide sein im Land, bis hinauf zu den Bergeshöhen. Wie der Libanon werden seine Fruchtbäume rauschen und sie werden hervorblühen aus der Stadt wie das Gras auf dem Land. Und auch das können wir sehen, wenn wir das Recht suchen bei Gott. Was ist richtig, Gott? Was ist wirklich richtig? Was ist gut? Erklär's mir. Was ist in der Situation das Richtige? Was ist gut in der Situation? Und ich habe es hier oft erlebt, das, was für den einen gut war, in der gleichen Situation war für den anderen nicht gut. Ich weiß nicht, was für euch gerade gut ist. Da ist einer, dessen Frau ihn verlässt, und da ist ein anderer, dessen Frau ihn verlässt. Und trotzdem heißt es nicht, dass ich zu beiden das Gleiche sagen kann, ne, um die halbe Arbeit habe. Was ich zu dem einen sag, verschweige ich bei dem anderen. Warum? Weil ich vorher lange ins Gebet gehe und zu Gott sage, was ist hier richtig? Was soll ich tun? Ja. Also gibt es viele Situationen, ich weiß es nicht. Und auch Salomo wusste es nicht. Er war nicht der kluge Typ, sondern er ist zu Gott gekommen und hat gesagt, mach mich klug. Gib du mir Weisheit und Erkenntnis. Weil ich habe sie noch nicht. Aber ich brauche sie. Und natürlich ist er wahrscheinlich ein sehr cleverer Typ gewesen von Geburt an. Aber wie gesagt, heute habe ich zwei intelligente Typen gesehen. Aber da war keine Erkenntnis und Weisheit in ihrem Reden, sondern nur Gelaber. Sie kamen sich sehr klug dabei vor und sehr weise, und haben gewählte Worte ausgedrückt und haben die Pausen in der exakt richtigen Zeit gemacht, sodass es sich auch sehr bewegend anhört und man Zeit hat, über das nachzudenken. Ne? Und oft habe ich die Menschen beobachtet, wie schon oft so, und Und der eine stellt eine Frage, sehr kompliziert, sehr gehaben und mit ausgewählten Worten. Was denkst du über... Ne? Kurze Schweigeminute, ein ernster Blick. So ein, der gefragt wurde, guckt ihn an. Und du kannst ihn im Gesicht sehen, er versucht nur gerade die Frage zu verstehen. Es geht gar nicht darum, was er antworten wird, weil er hätte die Frage verstanden, könnte sofort antworten, ohne nachzudenken. Nee, er braucht die Zeit, um überhaupt zu verstehen, was will mir mein Kollege gerade sagen. Ne? Und sie sitzt so 3 Minuten da und sagt, ja, die Frage ist ja nicht, ob das oder das, sondern es geht weiter, andersrum. So. Ne? Oh. Intelligenz hilft uns nicht, klug zu sein im Leben, gerecht zu sein und Recht zu verstehen. So, ne? Aber Salomo wusste das und er kommt demütig zu Gott und er sagt so, ich möchte aber deine Erkenntnis haben und deine Weisheit. Ja. Und Gott gewährt ihm das und lehrt ihn. So, und zeigt ihnen Dinge. Ne? Und ja, du kannst das im Prediger nachlesen. Salomo sitzt da auf seinem Balkon, ganz als Mensch, hat seine menschlichen Gedanken, guckt sich Weinberge an und was er Schönes gebaut hat und so. Und er sitzt da und sagt, na, eigentlich ist ja alles nichtig. Aber diese Erkenntnis kommt nicht von ihm. Weil er so klug war und so intelligent und so weitsichtig als Mensch, sondern weil der Geist ihm das offenbart. So. Und er muss da sitzen und eingestehen, ja, es ist alles im Endeffekt nichtig, weil es ist eh, wenn ich tot bin, weg. So, kommt ein Krieg weg. So, ne? Geht's gerade im Moment, ist es schön. So, aber wirklich erfüllt hat es mich jetzt auch nicht. Ne? Und so können wir dankbar sein, so wenn Gott uns Erkenntnis und Weisheit gibt in unser Leben. Und wenn wir ein paar tiefere Einblicke haben in unseren Alltag, so dann lasst uns Gott dafür Danke sagen und sagen, danke, Herr, dass ich das verstanden habe. Ne? So ein wirklich kluger und wirklich intelligenter Mensch, der hat es nicht nötig zu sagen, dass er intelligent und klug ist, weil das ist ein Beweis für Torheit. Ne? In meinen Augen. Ich glaube, der wirklich klug ist, sein Verhalten, sein Leben, seine Sicht und seine Früchte beweisen, dass er das ist. Andere sprechen ihm Klugheit zu, ne? Und Weisheit und Erkenntnis. Nur der Narr muss sich selber irgendwie ins Licht setzen, weil er Angst hat, dass jeder seine Torheit erkennt. Ne? Deswegen macht doch der Weise laut Sprüchen wenig Worte. Weil er weiß, na, je mehr Worte ich von mir gebe, desto mehr merken die Leute, wie dumm ich bin. Das ist Weisheit. Und wenn ich dann die Narren sehe in der Welt, so die uns regieren und sich Gedanken machen, wie die Menschen sozial miteinander kommunizieren und leben können, so dass für alles gut gesorgt ist und keiner zu kurz kommt, wenn ich sehe, wie diese Menschen, die Pläne machen, die dem einfachen, sage ich mal, den kleinen Mann so ein vorlegen, was wirklich recht ist und gut. So ein miteinander reden und darüber denken, dann sehe ich da oft Torheit, weil so viele Worte dabei sind, die im Endeffekt nur beweisen, so dass das so hohl ist. So ein, und du kannst es sehen, ich bin jetzt 37 und ich habe schon mehrmals miterlebt, wie soziales Verhalten sich verändert hat, das Denken, die Erziehung, alles Mögliche, ne? Sogar was die Ärzte sagen, so, und das ist krebserregend, und das nächste Mal war es gesund, weil die Urmenschen haben es ja auch übers Feuer und so, keine Ahnung, so, ne? Ist andauernd, so, das, was so weise ist, wird immer wieder geändert. Und deswegen ist es so schön zu wissen, hier ist wirklich Weisheit und Erkenntnis, da kommt keine neue Erkenntnis dazu. Ja. Von daher ist es weise, Gott zu suchen. Und das hat sich Adam und Eva ja gewünscht. Die wussten nur nicht, dass es ein Fluch ist. Esst vom Baum, und dann wisst ihr, was gut und böse ist. So. Davor gab es nur die Gedanken, die Gott dem Menschen geschenkt hat. Es gab nur Gutes. Aber ich will auch gern wissen, was böse ist. So. Das kenne ich nicht. Adam und Eva kannten nichts Böses. Da war kein böser Gedanke. So, ich möchte auch wissen, was böse ist. Ich muss nur von der Frucht essen und schon habe ich eine neue Erkenntnis. So, und das Böse kam. Und der Mensch wusste, Scheiße, hätte ich das mal gelassen. Aber es gibt keinen Zurück mehr, nur noch gut zu denken, wenn du mal Böses drin hast in deinen Gedanken, weil es wächst. Ja. So, aber ich bin dankbar, dass ich vor Gott komme und er nimmt mir nicht das Böse in meinen Kopf. So, und die Bilder sind da, die Gedanken, die ich gedacht habe, sind da. So, und, ne. Und trotzdem setzt er mir immer mehr Gutes wieder rein. So, ne. Immer wieder gute Gedanken, die entgegenkämpfen zu dem, was böse ist, an der Erkenntnis, die ich habe. So, und das ist das Schöne, je mehr Gott recht spricht, je mehr wir uns Zeit nehmen, Gottes Gedanken in unsere Köpfe zu lassen, desto mehr beeinflusst uns das Gute. Ich freue mich auf den Tag, wo wir wirklich erlöst werden, umverwandelt werden, so wo es endlich vollendet ist, unser Glaubensweg. So, und keine Ahnung, wie Gott das Böse alles rausnimmt, aber es wird weg sein. So. Aber bis dahin heißt es, das Gute wieder zu suchen, so jeden Tag aufs Neue und das Gute zu tun. Wo war ich? Ach so, Vers 15. Und er wird leben und man wird ihm, naja, haben wir schon. Vers 17. Sein Name bleibt ewiglich. Ja, das tut er. Und sein Ruhm wird wachsen, solange die Sonne scheint. In ihm werden gesegnet sein alle Heiden und sie werden ihn glücklich preisen. Für mich ganz klar, Jesus. Salomo preise ich nicht. Das ist in meinen Augen ein armer Narr, der tut mir leid. So. Vers 18. Und jetzt ist wieder dieses Segensgespräch. Nach jedem Buch von Psalm kommt ein Segens-Dings, ein Lobpreis. So. Und das ist echt cool, wenn du dir mal alle Lobpreise so anguckst, ist ein Psalm für sich, so ein echt schöner. Gepriesen sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Ja, gepriesen sei sein herrlicher Name ewiglich, und die ganze Erde sei erfüllt von seiner Herrlichkeit. Amen, ja, Amen. Eine wunderschöne Anbetung Gottes. Zu Ende sind die Gebete Davids, des Sohnes Isais. Es kommen natürlich noch ein paar, ja, hat er mit reingemogelt dann in die anderen Bücher. Aber für heute war es das. Ja, ich möchte beten. Ich möchte, dass mein Gebet vollkommen wird. Ja. Ich möchte das lernen, auch wenn ich dich nicht physisch sehen darf, jetzt so wie deine Jünger, und dich beobachten kann und dir zuhören kann, welche Worte du nimmst und wie du es tust und wann du es tust. So bitte ich doch, dass du mich lehrst, wie man betete. Ich möchte, dass mein Gebet vollkommen wird, Herr, an dir. Allmächtig wird, so wie deins allmächtig war. Dass mein Gebet voll wird und komplett wird in der Anbetung zu dir, in dem Vater. Ja, dass ich Worte finde, die deine Größe bestimmen, Blick habe und erkennen in meinem Gebet, so wie herrlich und wie mächtig du bist. Dass du zu allem Wundern fähig bist. Ja, und auch das Bitten für mich. Ja, so weniger und weniger egoistisch werden, sondern mehr und mehr im Vertrauen passieren und in Zuversicht zu deiner Person, zu dem, was du sprichst. Ja, mein Bitten soll weniger Zweifeln bitten haben, sondern mehr Freude und Dankbarkeit, für das du es tun wirst, Herr. Ich möchte wachsen. Und ich sehe mein Herz und meine Gebete, auch meine Fürbitte, ja, und wie wenig Dankbarkeit da drin ist, wie wenig Glaube da eigentlich drin ist und wie sehr ich doch zweifle, weil ich oft mit genauso viel Zweifeln rausgehe aus dem Gebet wie rein und dich suche in deinem Wort und du zu mir sprichst und für mich sprichst und ich trotzdem weiter zweifle irgendwo und ungläubig bin. Und ich will da wachsen in Gottesfurcht. Und wenn das meine Weisheit und Erkenntnis ist, die ich von dir empfange, da nicht mehr Platz in mir ist, um mehr zu verstehen, dann soll das reichen, Herr. Ich möchte ein Anbeter sein und ein Fürbitter und auch ein Beter des Glaubens, Herr. Und Herr, lehre uns ein allmächtiges Gebet, das Gerechtigkeit fördert und produziert. Denn ich möchte tun, was du mir sagst, und ich möchte leben, was ich glaube, und zwar im vollen Maße. Ja. Nicht für mich und für meine Gerechtigkeit, sondern ja, für meinen Nächsten, ja, und für dich. Aber ich bin gesegnet, ich habe alles und noch viel mehr. Und ja, ich möchte kein Leben hier führen und die ganze Zeit nur bitten, dass Menschen zum Glauben kommen und Leute wachsen und ja. Und doch dran vorbeigehen. Ja, weil ich an dir zweifle. Weil ich meinen Mund verschließe aus Angst. Ja. Also bitte wachse in mir. Wachse in uns allen. Ja, ich möchte jeden heute hier segnen, der in dem Raum sitzt. Dass dein Geist auf uns kommt mit Feuer und mit Kraft von oben. Ja, dass du uns befähigst, lebendige Beter zu sein, die kämpfen, ja, in ihren Gebeten und immer mehr abnehmen, sodass mein Gebet für mich irgendwann nur noch ist, gib mir mein täglich Brot. Aber ich weiß, dass du dich um alles sorgst, was ich brauche, auch seelisch. Ja. Vergib mir meine Sünden, ja, so wie ich vergebe. Und ich bitte dich auch darum, mehr Gnade, dass ich immer mehr vergeben kann, so wie du vergibst. Es einfach wegschmeiße und es mich nicht mehr tangiert. Ja. Wo ich denke, dass ich so viel Gnade zu so viel Zeiten schon empfangen durfte und das darf, dass ich kostbar bin in deinen Augen. Auch da möchte ich hier jeden segnen. Danke, dass jeder Mensch hier kostbar ist in deinen Augen und wertvoll, so dass du dich selbst hingibst und alles teilst. Ja, und lehre uns gerecht zu sein und recht zu sprechen, so wie du das tust und getan hast. Ich danke für die Zeilen. Ich bin gespannt auf das, was jetzt kommt. Ja. Amen.